Wir haben gerade diskutiert, wie wir in die Folge starten. Und ich mache es einfach, weil ich wollte eigentlich nicht mit was Negativem beginnen, aber...
So bist du halt, Mochel.
Dann halt die Fresse.
Also ja, ich habe mich über das Unentschieden gegen Bayern gefreut.
Es wäre auch noch schöner, wenn nicht.
Mach nicht ein Komma, sondern Punkt, ja.
Ich hätte mich aber mehr über 3 Punkte gegen Gladbach und gegen St. Pauli gefreut. Hätte ich das eintauschen können, hätte ich gesagt, ich verliere gerne gegen Bayern irgendwie 6-7-0 und gewinne aber gegen Gladbach und gegen St. Pauli.
Ja, gut, das ist klar. Also für mich wäre es auch klar. Also allein tabellarisch.
Also was das Ganze nicht schmälern soll, den Samstagabend jetzt. Ne?
Ich finde es schwierig, das aufzuwiegen. Schwierig.
Das verstehe ich schon gar nicht.
Ja, weil die Euphorie jetzt gerade ist ja wohl, die muss man ja mitnehmen und jetzt nicht anfangen und sagen, oh, wäre Fahrradkette.
Deswegen, eigentlich wollte ich so nicht reinstarten, aber ihr habt mich dazu gezwungen, dass ich
schon
damit reingehe.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Oh. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau.
Plot-Twist-Intro.
Du bist tätig gewesen und hast das neue Intro hochgeladen.
Super geschnitten, oder?
Ja. Ist gut, ich wollte gerade ansetzen, super, perfekt. Wir sind heute zu viert da, Kai, Muchel, Pia, ich, Gato sind alle da. Muchel, wolltest du dazu noch was sagen eben?
Ich habe gehört, dass teilweise schon Wetten darauf abgeschlossen worden sind, wann wir es schaffen, das Intro rauszuschreiben.
Ja, Rückrunde.
Wer hat Zweiter getippt?
Ich habe gesagt, ich habe das Ding mitgenommen dann und ich habe es heute tatsächlich schnell noch gemacht. Und ein Update gefahren. Wir haben heute, das muss man dazu sagen, der Raum ist heute etwas hallig, also entschuldigt dafür, weil wir heute weniger Klamotten hier im Raum haben als sonst.
Wir haben alle an, weil es so kalt draußen ist.
Ja, das auch.
Ja, aber es soll natürlich die Folge nicht spielern, denn wir haben einen Punkt gegen Bayern gewonnen, würde ich sagen. Und Muchel ist natürlich direkt so, ja, aber, und ich hätte mir vielleicht dann früher eintauschen und...
Ich freue mich tatsächlich über den Punkt. Ja, es war ein sensationeller Abend. Es war wirklich hat richtig Spaß gemacht.
War unfassbar, ja.
Ja, fand ich auch. Also wir können mal kurz auf Bayern eingehen. Dann haben wir noch Deadline Day heute.
Wow.
Und wir haben, Muchel musste es aufschreiben, weil es so viel passiert ist beim HSV und im ganzen Winter. Auch so ein paar Dinge, die man schon irgendwie vergessen hat.
Das ist krass, ne? Also wenn wir jetzt hier die Liste mal vor uns haben, wie viele eigentlich gegangen und jetzt auch gekommen sind. Also was, ich glaube, am meisten freut sich heute Klaus Koster, wenn er um 20 Uhr sein Handy
anzieht. Wenn der heute Feierabend macht.
Ja, ja. Da werden
wird erstmal Champagne-Bottle gepoppt.
Ja. Auch unser Fazit werden wir später mal da präsentieren. Ja, Bayern.
Die Bayern!
18.30 Uhr an einem Samstag. Ich würde sagen, partytechnisch gibt's eigentlich.
Das war kein Bayern-Bonus, das war eher ein HSV-Bonus für uns.
Ja, genau, HSV-Bonus. Wie so viel an dem Abend, aus Bayerns Sicht, den HSV-Bonus war. Aber es war natürlich perfekt. Wetter war ein bisschen kühl und frisch dann doch noch irgendwie.
Aber eigentlich war alles geil. Also ich finde, Anreise ging viel besser als sonst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber irgendwie war es super leer auf dem Weg dahin. Dann beste
Auto
Sicht.
Auto oder Bahn?
Bahn.
Ja, Bahn, ja.
Beste Sicht, weil die Fahnen haben, also ich habe irgendwie ein gutes Fenster erwischt. Keine Fahnen vor der Nase, es war stark. Perfekt. Also hatte ich selten. Und dann dieses
dafür
Spiel.
Selber eine.
Ja.
Ja, danach hinten raus.
Vielleicht eventuell. Es hat irgendwie ein bisschen gedauert so. Ja. Aber. Ja.
Ja, es war. Moche, du warst auch da?
Ja, safe. Hat Laune gemacht.
Hat Laune gemacht, Kai, wir auch. Du hast mich noch abgeholt und da ist bei mir der erste Fehler beim Spieltag schon passiert. Also da, vielleicht auch der einzige, weil danach lief eigentlich alles rund.
Lass mich raten, das war das grüne Outfit.
Ja.
Kann man grün anziehen?
Ja, es war. Es war tatsächlich, es lag an dem Outfit, aber gar nicht am optischen. Wir hatten so eine Logen-Olympics gemacht. Also vor dem Spiel ist jeder Land gewesen und man hat dann für das Land irgendwie so Minispiele gemacht und dann so.
Gato war Irland.
Ich war Irland wegen dem, also ja, da hatte ich halt noch im Schrank und hab dann gesagt, ich bin in Irland, zieh den an. Und dann meinte Kaiser, ich bin irgendwie ein paar Minuten da. Und ich so, ja, okay, schnell angezogen. Und dachte so, wusste aber gar nicht, Wetterbericht gecheckt. Also klar, ist kalt, aber es geht ja, wenn du nur so 45 oder 60 Minuten draußen bist und dann dich wieder aufwärmst. Das ist ein meilenweiter Unterschied zu, du bist 3 Stunden oder 4 Stunden draußen in der Kälte. Und dachte ich so, ja, easy. Und Jacke, habe aber auch nicht meine normale dicke Downjacke mitgenommen, sondern so eine kürzere Downjacke. Aber ich dachte, naja, wenn wir danach noch weitergehen und dann liegt die da irgendwo in der Bar und es verraucht, so, dann ist alles gut, wenn ich die nehme. Aber dieser Anzug war halt so irgendwie, da hätte ich auch nichts anziehen können, so Polyester-Fetzen irgendwie gewesen. Und dann nach 10 Minuten, also Spiel noch nicht mehr losgegangen, draußen habe ich schon gefroren. Ich so, fuck. Auch meine Mütze vergessen, hatte mir ein Homie zum Glück mir eine Mütze geliehen.
Aber die Kopfhörer hattest du mit, die du immer noch dem HSV schuldest.
Ja, die sind fast nächstes Mal wahrscheinlich dann doch. Die
sind fast wieder zurückgekommen.
Und Gato hatte immer so ein gequältes Lächeln bei den schönen HSV-Momenten, weil er hat immer gefroren und sich gleichzeitig gefreut.
Ja, er ist mir so derbe kalt. Und ich habe auch, wie man es hört, eine leichte Erkältung leider mit rausgenommen. Aber das war tatsächlich, da war ich innerlich so, mein Gott, dass ich solche Fehler noch mache.
Ich bin auch leicht erkältet. Bei mir waren die Drinks irgendwie nicht gut, irgendwie war das Bier abgelaufen oder so. Deswegen, ich habe heute auch richtig gelitten, ehrlich gesagt noch.
Ja, aber dann, also es war trotzdem vorher witzig und bei Anpfiff dann sowieso auch. Wenn wir aber mal da chronologisch durchgehen, die Choreo von Bayern existierte und die Choreo vom HSV nicht. Muchel, kannst du dazu irgendwas sagen? Also ich muss jetzt, wir müssen ja nicht jedes Spiel eine Choreo machen. Ne? Ich meine, wenn wir gegen Pauli zum Beispiel keine Choreo machen oder irgendwelche, würde ich auch sagen, so, okay, was ist jetzt los? Aber bei Bayern, bei dem 6-Punkte-Spiel um Europa, keine Choreo?
Also grundsätzlich kostet so eine Choreo richtig viel Kohle. Also es ist echt, kostet echt viel Geld. So, und da ist viel Geld in die Choreo natürlich geflossen, jetzt beim letzten Spiel, beim Derby. So, und
dann ist eigentlich ist für mich easy, total okay.
Ja.
Normalerweise, ich habe mich gefragt, warum macht Bayern eine Choreo bei dem, ich sag mal, kleinen Hamburg irgendwie so? Also korrekt, dass sie es machen. Ich weiß nicht, ob sie so viel Geld haben, dass sie es jeden Spieltag machen oder so. Aber selten hat man ja, dass irgendwie die Gästefans eine relativ große Choreo machen und wir haben irgendwie nichts, weil meistens sind das ja auch dann so dann. Komm Bremen oder komm Pauli und irgendwie machen die was, wir was.
Vielleicht
so.
Haben die Bayern sich einfach gefreut, mal wieder gegen den großen HSV zu spielen.
Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass die Bayern natürlich wahrscheinlich auch glänzen wollten, weil sie mit ihren Freunden von Bremen, unserem Pauli im Stadion rumgeasselt haben. Also,
ja? Das war halt wie.
Nee, das ist ja so eine Kombo. St. Pauli, Bremen, Bayern, das ist ja so eine Mischpoke, die als Fanfreundschaft.
Haben die,
so,
die auch, also Bayern
und St. Pauli,
ja, genau, das ist Fanfreundschaft. Ja, ja. Das wusste ich, aber
ja, Bremen und St. Pauli ja auch. Ja. So, da versteht man sich auch gut. Und ich weiß jetzt nicht 100%, dass Bremer da dabei waren, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass da die Verbindungen dann auch da sind. Und da will man sich dann natürlich gut zeigen und
ja, okay.
Eine Choreo machen. Und
es war das erste Mal seit 7 Jahren, dass die wieder bei uns im Stadion waren. Vielleicht dachten sie sich auch einfach.
Ja, kann gut sein.
Hey,
und ich muss
comeback.
Sagen, ich fand die Choreo jetzt auch. Also mit dem Südkurve, ja, war okay. Aber dieses große Bayern-Logo. Boah, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hatten sie noch irgendwo im Keller liegen, weil das passt ja auch nicht so wirklich in den Block rein.
Das ist auch einmal kurz runtergefallen, dann müsste es wieder hochgeschoben
also,
werden.
Also fand ich schon...
Es war jetzt nicht so Niveau Dino mit Scheißhaufen von Dresden. So.
Nee, also da war wenig Idee bei. So, ne? Also dementsprechend gab es ja jetzt für mich keinen großen Applaus. Es hat die Choreo von Bayern hat sich dem Spiel der Bayern angepasst.
Ja, sie war okay, würde ich sagen. Aufstellung, da gab's oder ein, zwei dann doch Überraschungen. Also fangen wir erstmal in der Abwehr an. Tuna Riga auf der Bank, dafür hat Elfhardli gespielt. Ist ja so ein 50-50-Wechsel. Aber
ist, finde ich, aufgegangen.
Ist aufgegangen, aber auch so ein Wechsel so. Ja, also Tuna Riga hat davor jetzt ja auch nicht schlecht gespielt und war, also finde ich, ich fand's gut, ich bin ja Fertig-Fan, finde ich gut.
Mir ist da echt mal aufgefallen bei der Position, dass Elfhardli im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen da immer nach dem Pass, den er nach außen spielt, irgendwie noch eine Anschlussaktion bringt und sich sofort freiläuft in den freien Raum und offensiv freiläuft, also nach vorne zieht und dann geht immer ein anderes Spiel auf seine Position. Und er schafft noch eine Position dann für seinen Kollegen, den er gerade angespielt hat. Und das finde ich bei Toru halt nicht so. Der spielt immer einen Pass und bleibt dann immer so, finde ich, öfter stehen. Ab und zu tritt er auch nach vorne an. Aber das ist schon befreiend, weil wir uns dann doch oft hinten links da auch zum Teil festgespielt haben, nicht weiterkamen. Und ich finde, das klappt mit Elfhardli deutlich besser.
Dann gab es aber noch die größeren Überraschungen, wo dann auch die Aufstellung raus war, aber dann war so die Frage, na gut, wie spielen wir dann jetzt mit den 11 Spielern? Wer spielt denn jetzt eigentlich wo?
Am Anfang war es auch, das ist eines der ersten Male zumindest gewesen, dass ich das erlebt habe. Am Anfang sah die Aufstellung bei Kicker ganz anders aus und als das Spiel dann losging, hat Kicker das nochmal alles ganz schön wild umgestellt, weil das doch ein bisschen anders aufgeteilt war, als eigentlich erwartet.
Noch besser, One Football, ich geöffnet, Dompe spielt.
Was?
Wow. Das ist so richtig krass.
Ist er wieder aus seinem Arrest raus?
Ja, also das One krass. Football war,
wow.
war gut dabei.
Wow, crazy. Also rechts, also Capaldo, Vuskovic, Elfhartli, dann rechts hinten Jatta, links hinten normalerweise Muheim, hat aber Mikkel Bronsi gespielt, der eigentlich auch eher auf der rechten Seite beheimatet ist, meiner Meinung nach, ne? Eher Rechtsverteidiger, würde ich sagen.
Und sorry, da haben sich die meisten Fans ja schon Sorgen gemacht, dass das größte Mismatch wird, Olise gegen Mikkel Bronsi. Es ging dann am Ende doch noch ganz gut auf, aber man hatte so am Anfang in Ansätzen gesehen, oh, da war man immer besonders nervös, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. Ging dann aber klar.
Genau, dann auf der links hat Dompe gefehlt, Muheim ist einen nach vorne gerutscht und hat dann auf der Dompe-Position gespielt. Idee war, glaube ich, dass man so zwei bisschen defensivere mit Mikkel Bronsi und Muheim hat, die dann auch mal einen Olise halt doppeln können. Um ihn halt einfach noch ein bisschen besser an Schach zu halten.
Und ich finde auch, da Props an Polzin, ist es aufgegangen. Ich finde, gegen diese cleveren, abgewichsten Bayern, dass sie da sozusagen relativ stabil den Ball haben laufen lassen in den eigenen Reihen. Weil gegen Bayern München kann man sich sicher sein, dass wenn man da die Fehler macht, sie das sofort bestrafen. Und ich finde, da hat man von Anfang auch so eine gewisse Sicherheit gespürt. Und ich glaube, das war so gewollt und da hast du halt mit so einem engen Verbund, jetzt in dem Fall zum Beispiel Vuskovic, Elfhartli, Mikkel Bronsi, Muheim, Remberg, alles so defensiv stabile Ballhalter und das brauchst du dann erstmal, gerade wenn du das Hinspiel so früh schon abgegeben hast, das war sicherlich irgendwie dann auch ein Plan und das hat alle beruhigt, auch den Rest der Mannschaft, wohingegen man dann wiederum sagen muss, bei Jatta, deswegen war die auch schon wirklich speziell, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, weiß der überhaupt hier bei dem Tempo noch, was hier abgeht, kann der da mitspielen? Ist der da sowohl im Kopf und auch technisch schnell genug in der Umsetzung? Aber auch das ging mehr oder weniger klar, wobei Jatta jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hat.
Rechts hat gegen St. Pauli Königsdörfer gespielt, da Damien Downs aber verletzungsbedingt ausgefallen ist. Oh, ein kleines Puh für mich jetzt schon für Damien Downs, aber ist okay. War dann so eigentlich der logische Move, dass dann Königsdörfer in die Mitte ins Sturmzentrum rückt und das heißt, rechts braucht man dann ja auch irgendwie Ersatz und da hat dann der Coach Lokonga hingesetzt, beziehungsweise es haben alle drei gespielt, Remberg, Vieira und Lokonga und einer von denen ist dann immer ein bisschen nach rechts gegangen. Das ist auch aufgegangen. Also Lokonga hat eher rechts gespielt.
Ja, ich finde eine super ballsichere Truppe einfach. Und das brauchst du gegen die Bayern.
Lokonga, speziell in der ersten Halbzeit, überragend gewesen. Also finde ich, hat sehr, sehr, sehr gut gespielt.
Vieira auch eins seiner besten Spiele bislang.
Vieira fand ich auch gut. Ich fand es auch schade, dass er ausgewechselt worden ist gegen Glatzel. Also ich fand es okay, legitim, dass du Glatzel reinnimmst. Aber ich habe bei Vieira halt immer noch das Gefühl gehabt, irgendwie der macht halt die, irgendwie irgendwas hat noch oder irgendwie spielt irgendein
Pass. Ja, der kann den Unterschied machen.
Schießt
so, ne?
halt nochmal irgendwie einen Fernschuss rein.
Ich hatte auch oder das Gefühl, der war richtig bissig gegen die Bayern. Der hatte richtig Bock, die fertig.
Ja, genau. Und der hat auch das nötige Selbstvertrauen, dann mal so offensiv eine Situation zu lösen, ne? Und sagt jetzt nicht nur, oh, Achtung, die Bayern, sondern.
Und schießt ganz geil aufs Tor, irgendwie schon gefühlt von der Mittellinie. Das haben wir ja nicht so oft.
Ja.
Also, das war die Aufstellung und wir müssen ja nicht ins letzte Detail des Spiels reingehen, haben ja alle gesehen.
Aber wir können bei der Aufstellung ruhig nochmal stehen bleiben. Denn wir hatten ja jemanden auf der Bank sitzen, einen 16-Jährigen. Luis Lemke, HSV-linker Verteidiger, der tatsächlich echt erst 16 Jahre alt ist, 8.10.2009 geboren.
Krass, ey.
Und der mit 16 Jahren auf der Bank gegen die Bayern. Das muss ich
sagen. Ja, und vor allen Dingen gegen die A-Bayern, die da mit voller Kapelle, mit bisschen Druck im Kessel und.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Sportsfreund wirklich linker Verteidiger ist und sich verletzt sich der linke Verteidiger, herzlichen Glückwunsch, dann spielst du, wirst du erstes Spiel eingewechselt gegen Weltfußballer Olise.
Ein U19-Nachwuchsspieler, der bisher 10 Spiele gemacht hat, die Saison, ein Tor und eine Vorlage. Das finde ich schon.
Der muss besonders gut trainiert haben, irgendwie.
Scheint Merlin Polzin, irgendwas in ihm zu sehen. Er kommt aus der Niendorfer Jugend, hat dann beim HSV in der Jugend gespielt. Also
ich sage euch, Merlin hat eine besondere Vorliebe für die Hamburger Gewächse, für die Hamburger Jungs. Finde ich, merkt man auch bei Otto Stange.
Aber vor Katterbach ja auch, ne? Oder ist er wieder verletzt gewesen?
Ich weiß es nicht.
Schönes Paar. Der wäre auf jeden Fall, der kann da eigentlich rechts, außen, links außen spielen. Und Luis Lemke mit 16 Jahren davor ist auch wild, dass dann Katterbach nicht abgegeben worden ist oder sie nicht vielleicht auch nicht abgeben konnten. Da kommen wir später nochmal rauf. Ja.
Genauso wie Omari da auch wieder auf der Bank saß, auch mit der Einwechslung später. Also schön, ihn auch wieder auf dem Platz zu haben. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein absolutes Fund, was wir.
Sidefact haben wir auch fest verpflichtet jetzt, ne?
Ja. Oder? Wird gemunkelt, also so richtig offiziell hat man es irgendwie noch nicht gesehen. Also
okay. Ich hatte nur für zwei Kaufoptionen für 2,
habe ich auch bla, gehört, bla, bla. Wurde bei irgendeiner Fußballseite gepostet, aber so richtig eine Quelle dazu gab es auch nicht. Also
ach krass.
Ja.
Wie können die das schreiben, wenn es nicht?
Wer weiß, also vielleicht ist es tatsächlich passiert, aber ja,
offiziell
es
wurde noch, vom HSV noch nicht bestätigt.
Gab es noch nichts dazu, ja. Genau.
Aber vieles wurde ja vom HSV offiziell jetzt noch nicht verkündet.
Außer im Vorwege eine Suspendierung.
Ja, richtig.
Dazu aber kleiner Spoiler, die Tür ist nicht geschlossen.
Haben wir über Dompe schon gesprochen?
Nein, haben wir noch nicht.
Ah, oh, geil. Schon so viel Thema gewesen, dass man das ganz vergessen hat.
Fühlt sich länger an.
Lass uns das Spiel kurz abhaken.
Schnell abhaken. Also ersten 10 Minuten, ersten 8 Minuten unglaublich.
Vuskovic den Top, weil den muss er reinmachen, oder?
Oh. Ich weiß nicht, welchen du meinst, aber ja.
War direkt nach der Ecke, wo er komplett frei da steht und den Ball. Also ja.
Vuskovic, Top-Spiel gemacht auch mit dem Tor natürlich auch geil. Da hat man, glaube ich, ich habe mir den Abendblatt-Artikel durchgelesen, wo dann stand, irgendwie diese 2, 3 Kniffe hat das Trainerteam gemacht und haben unter anderem zum Punkt auch geführt. Und da eine Sache war auch, ich glaube auch tatsächlich, wie das Tor gefallen ist, dass die immer wieder ihre Position verlassen haben und die Bayern-Spieler sind dann immer mitgegangen, also haben nicht übergeben. Weil und
Manndeckung
dann
gespielt
Manndeckung haben. Gespielt, es war wohl irgendwie relativ klar und dann haben sich die Bayern-Spieler immer in irgendwelchen Räumen wiedergefunden, wo sie normalerweise nicht sind.
Und Kane war gefühlt mehr in der Abwehr als im Sturm zu sehen.
Ja, genau. Wahnsinn.
Das war die spezielle Wahnsinn. Kane-Taktik wohl irgendwie und dann bei Vuskovic ist er auch erst nach vorne gezogen und auf einmal
sieht er.
Ist er vorne. Es war ein normaler Angriff, war ja keine Ecke. Und dann zack, nickt er das Ding da vorne rein.
Also und wie geil war diese Situation, als er gesehen hat, wenn er jetzt nach vorne läuft, dann, also er hat aus seinem Run sozusagen Tempo rausgenommen, damit es ein Abseitstor wird, was die Bayern schießen. Also es war irgendwie extrem mit Köpfchen, alles im Blick gehabt. Klar, einmal hat er, glaube ich, auch das 1-0 oder so, das war irgendwie ein Fehlpass oder so, aber
ja, das
insgesamt Top-Leistung.
Ich glaube auch, das war jetzt so ein Spiel, dass Vuskovic jetzt ein Riesentalent ist. Das war besonders auffällig, wenn man in der Nähe von Hamburg war. Aber so langsam weiß jetzt wirklich auch der Letzte in der Bundesliga Bescheid, dass wir da ein absolutes Riesentalent haben.
Lothar Matthäus hat ihn quasi geadelt.
Ja, so genau. Und geil, und zwar, das Video, ne? Er wird ja jetzt nicht geadelt er wird ja richtig geadelt. Und da muss ich auch sagen, trennt sich, finde ich, kann man so ein paar Spielern in so einem Spiel dann auch so ein gewisses Siegel verleihen, weil es bedeutet sicherlich was anderes, gegen Bayern München eine Top-Performance abzuliefern und sich durchzusetzen gegen solche tollen Gegenspieler. Und da speziell muss man mal sagen, ja, Capaldo, der schon länger eine sehr, sehr gut in Form ist und viel Lob bekommt, ist, finde ich, dann nochmal Next Step, auch so eine Leistung gegen Bayern München abzurufen, gegen so starke Gegenspieler.
Den fand ich auch super, muss ich sagen.
Und das Gleiche gilt halt, ne, für Vuskovic auch nochmal ein neues Gütesiegel, wenn man gegen so ein Top-Team dann auch zeigt. Und ich finde, Vuskovic auch in dem Spiel jetzt war, wo man wieder erkennt, auch ohne Ball sehr clever, ne? Nicht nur diese Abseitssituation, sondern wie er es auch schafft, bei den Standards sich da ständig wieder frei zu laufen und frei zu schubsen oder die Gegenspieler mit ihm eingespielt sind und ihn frei blocken. Also der bringt jetzt auch ohne Ball relativ viel mit und das gleiche gilt irgendwie für Lokonga, der da irgendwie zeigt, dass er auch gegen so eine stabile Mannschaft da noch absolut ballsicher und offensiv denken kann. Also insofern fand ich gut. Wohingegen man zum Beispiel, finde ich, dann bei Jatta, das finde ich schon ein bisschen traurig, immer im negativen Sinne, das war früher einer, der in der zweiten Liga haben immer alle gerufen, Lauf, und dann hat er einen Speed-Vorteil, ja. Ich finde, davon siehst du jetzt, weil er vielleicht auch langsamer geworden ist und die Bundesliga dann wiederum schneller als die zweite Liga ist, siehst du das gar nicht mehr. Da war so 1, 2 Antritte, keine Chance, war Davies
schneller. Er ist mir trotzdem nicht negativ aufgefallen. Also ich finde, ja, er sticht nicht heraus oder macht jetzt nicht den Unterschied, aber er war jetzt auch nicht so, wie ich es gedacht habe, okay, scheiße, Jatta war heute die absolute Fehlbesetzung.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn nochmal in der Form überhaupt erleben, ehrlicherweise, vor 3, 4 Monaten.
Hier bei Kicker die Note 5 sehe ich Ja, also sehe ich auch nicht, nee. Wie sie die da zusammenkommt. Naja.
Wen ich auch überraschend fand, Mikkel Bronsis. Ich muss sagen, ja, der hat seine Sache wirklich gut gemacht. Und ein ganz großes Lob an Merlin Polzin und das Trainerteam. Das muss man echt sagen, die ganze Woche wirklich genau diese Taktik von den Bayern die ganze Zeit analysiert haben und genau darauf hingearbeitet haben.
Hammer,
Und das ist echt wirklich aufgegangen. Also das muss man wirklich sagen, das ist, natürlich bringen die Spieler dann die Leistung auf den Platz, aber sie sind so genau eingestellt worden, so wie sie die Leistung auf den Platz gebracht haben und das eben von dem Trainerteam. Und
ist auch ein Talent, also auf jeden Fall.
Und dann on top auch das, was ich immer hier im Podcast auch gefordert habe, Spielrhythmus rausnehmen, ja, haben sie auch gut hinbekommen, hat Bayern aber natürlich auch zu beigetragen mit den, da hatten wir unglaublich lange, also ich habe mich geirrt, wenn du den Spielrhythmus unterbrichst, bringt dir das vielleicht was, dass der Spielflow unterbrochen ist, aber mittlerweile wird ja so lang nachgespielt, also du schaffst es nicht, die Netto-Spielzeit zu verkürzen bei der Nachspielzeit, aber du schaffst es immerhin, den Gegner so ein bisschen gerade bei den Temperaturen aus seinem Flow und aus seinem Rhythmus rauszubringen. Und das ist natürlich gerade gegen deutlich überlegene Mannschaften extrem wichtig.
Wisst ihr eigentlich, ich hatte ja eine Prediction zum Thema Nachspielzeit. Wisst ihr eigentlich, wie viele Minuten wir aktuell nachgespielt haben? Und es geht nur um die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit.
Nee, keine Ahnung, Muchel.
Wir haben aktuell 19 Spiele gemacht und wir haben bisher 126 Minuten Nachspielzeit
gehabt. Krass. Das, wow.
Das ist derbe viel.
Das ist richtig. Echt viel.
Ja. Also jetzt durch diese neuen Regelungen und das 6,6 Minuten pro Spiel nach im Schnitt nach Spielzeit.
Das ist echt, ich finde auch, waren immer so 3-2.
Ja, und wenn du mal merkst, wenn du dann bedenkst, dass die anderen noch international zum Teil spielen und da auch immer so diese langen Nachspielzeiten haben, da haben die mittlerweile nicht nur die Spiele mehr in den Knochen, die sie mehr spielen, sondern noch die Nachspielzeiten on top. Also da kommt wirklich einiges zusammen. Aber wenn wir bei
der längste Nachspielzeit kurz, wenn wir gerade beim Quizzen sind, welches zwei Spiele mit den längsten Nachspielzeiten die Saison.
Bundesliga jetzt?
Jetzt oder? Nur bei uns, zweite Halbzeit.
Bayern mit 9 Minuten auf jeden Fall.
Nein.
Was? Das war übel lang. Köln?
Ja, Köln mit 12 Minuten.
Da sind auch die Karten geflogen, meine Herren.
Und auf Platz 2? Noch gar nicht so lange her.
Stuttgart?
Nee, Freiburg mit 11 Minuten.
Das ist echt ein krasser Faktor geworden mittlerweile. Also jetzt hast du dann 12, 11 und 10 Minuten. Also da geht ja, das sind ja richtig große Anteile an Spielzeiten.
Ja, genau.
Und auch, da musst du dann noch irgendwie fast ja athletisch dich auch anpassen und was noch im Köcher haben, damit
wenn
du da
überhaupt noch was vorspielen kannst. Mit den ganzen Auswechslungen, die mit mehr sind, kannst du sowas natürlich besser nochmal durch. Aber du hast ja jetzt auch Mikkel Bronsis, der mit Krämpfen raus musste. So, ja. Ne? Und da hat Merlin Polzin auf der Pressekonferenz, Pia, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, wird auch gesagt haben, ja, das sind genau die Sachen, die ihm fehlen. Ne? Also, dass er da nicht fit genug ist. Bringt sonst alles mit, aber da fehlt ihm etwas noch.
Und wir können mal sagen, der HSV war fleißiger, ja, also er ist extrem viel gelaufen, 123 Kilometer, die Bayern zwar auch.
Und das ist die laufstärkste Mannschaft gegen die laufschwächste Mannschaft gewesen.
Genau, also für den HSV, der da immer hinten kompakt steht und wenn man das so als Schwäche auslegen kann, dann Laufschüsse. Und gegen die Bayern haben sie dann doch mal ihren ehrenwerten Hintern hochbekommen und sind ein paar extra Meilen gelaufen. Das
fand ich ganz gut. Und da jetzt nochmal anschließend in das Intro von dieser Podcast-Folge. Und das hätte ich mir natürlich gegen Gladbach und
St. Pauli absolut, mehr gewünscht, absolut.
Weil diese Punkte, das sind 4 Punkte, die wir da liegen lassen haben. Gegen Bayern rechnet keiner mit einem Punkt und da ist recht wahrscheinlich auch keiner mit einem Sieg gerechnet. Aber wenn du die Leistung gegen Gladbach und gegen St. Pauli aufs Spielfeld gebracht hattest, dann wärst du mit 6 Punkten rausgegangen. Und deswegen, ja, ich freue mich über den Punkt, aber ich hätte mich mehr über die Spiele Gladbach und St. Pauli gefreut, weil das die Punkte sind, die wir brauchen und die uns am Ende der Saison
halten. Ja, also macht ja Sinn, hast du 6 Punkte nach 3 Spielen, wenn du so Bayern verlierst und die S-Bahn gewinnt, so hast du 3 Punkte, ist ja, also ich glaube, würde jeder machen.
Rechnung aber schon, aber ich finde, es ist schon hervorzuheben, das ist unser erster Punkt gegen die Bayern seit 2014, Leute, ist doch so krank. Das sind 12 Jahre.
Man muss sich natürlich fragen, warum man so schlechte X-Goals-Werte hatte und jetzt gegen Bayern das dann geschafft hat, irgendwie offensiv da irgendwie aktiver zu sein. Klar, vielleicht haben die Bayern das zugelassen. Die Bayern hatten, muss man auch sagen, wirklich nicht ihren Sahnetag erwischt. Die sind in einer schwachen Verfassung zu uns kommen, aber der Gegner ist immer nur so stark, wie man ihn lässt.
In der schwachen Verfassung, da kommen noch Dias reingewechselt und
was sie aus der Bank. Ich finde, die hatten, also ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt auf Social Media, so ein Video, wo Neuer vor dem Elfmeterschuss von Vieira die ganze Zeit so pöbelt, ey, so nach dem Motto, warum nimmst du dir jetzt noch die Zeit, dich richtig zu positionieren und so. Die waren irgendwie übertrieben abgefuckt von Minute 1 an und ich finde, weil der HSV denen richtig auf den Piss gegangen ist und die was ganz anderes erwartet haben, die Körpersprache einfach von denen, weil irgendwann so, auch Harry Kane, die waren die ganze Zeit so, was macht ihr denn hier? Es fuckt voll ab. So
Kimmich, ein absoluter Unsympath.
So aber das muss man als HSVer provozieren, also, wirklich. Das, man muss den Gegner so weit kriegen, dass er genau so reagiert.
Ich fände es geil, dass die so, also so derbe krass ernst genommen haben. Die können sagen, so, mein Gott, hier, ne? Aber ich habe auch gehört von unten, dass Company so echt so, ja, ein bisschen von oben herab so war. Wie man ihn eigentlich gar nicht so einschätzt, gar nicht so kennt. Und da scheint es wohl irgendwie so ein bisschen...
Hat auch die Pressekonferenz nicht wahrgenommen.
Er hatte aber vor dem Spiel schon nochmal deutlich gelobt, wie cool die Zeit beim HSV war und dass er den Verein noch liebt und dass die 2 Jahre gefühlt so waren.
Auch noch da gewesen,
wie 5 Jahre. Kumpel. Ja. Also ich glaube schon, dass er den HSV schätzt. Er hatte da ja auch ein Weltklasse-Team so um sich herum. Also ich glaube, er ist dem HSV schon dankbar so.
Ja, für seine Karriere, aber nicht für das, was vorgestern passiert ist.
Haken wir die Bayern ab. Ein super Spiel, hat Spaß gemacht. Trotz der Kälte war das wirklich ein super Auftritt. Und da dürfen wir gerne dran anknüpfen. Und ich hoffe, dass die Taktik und so, wie sie die Mannschaft eingestellt wird, jetzt auch in den nächsten Spielen genauso funktioniert und nicht nur gegen Bayern.
Eins würde ich noch hinzufügen. Ich habe so lange, also wahrscheinlich seit 2014, nicht mehr so genussvoll zieht den Bayern die Lederhosen ausgesogen, ja, wie in der Loge nach dem Spiel. Das war fantastisch. Ich konnte es gar nicht glauben, dass das gerade passiert und dass man das wirklich aus vollstem Herzen da mitgrölen kann. Ich habe das meinem Freund zu Hause gezeigt und er hat gesagt, wie Kinder, weil wir da so rumgesprungen sind und es einfach nur...
Das kann man auch nur verstehen, wenn man Fußballfan ist.
Ja, das stimmt.
Kommen wir mal zu den Ereignissen letzte Woche.
Auch die kann man vielleicht nur verstehen, wenn man Fußballfan ist. Es haben sich wieder wilde Sachen abgespielt. Unser guter alter Buddy Jean-Luc Tompe hat mal wieder
die Nerven verloren,
dass er unberechenbar ist, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfeldes. Er hatte ja schon mal eine kleine Skandalfahrt gehabt und wurde da schon mal bestraft, verwarnt und alles, was dazugehört.
Ja, er hat die Schuld ja auf seine Frau geschoben, die anscheinend gefahren sein soll.
Irgendwie ist er
auf dem Straßenrennen
Auf jeden Fall ist er irgendwie rausgekommen. Also er konnte dann auch noch Fußball spielen und auch vor allen Dingen relativ unverletzt rausgekommen. Jetzt war wieder auch so eine Sache. Er ist...
Also mein Take ist ja, er hat versucht, seine Achillessehne zu heilen mit ganz besonderem Stoff.
Ja, wobei Alkohol jetzt nicht zur Heilung... Nee,
harte Ironie. Ich hoffe, das hat man gehört.
Ja, aber alle bis auf Muchel haben es gehört. Nein, am Samstag, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag... Samstag auf Sonntag ist er um 7 Uhr morgens mit 1,4 Promille... angehalten worden, ne? Oder erwischt worden?
Ich glaube, er hat eine rote Ampel überfahren.
Kann passieren.
Dann wurde er rausgezogen und also hat schon freiwillig gepustet.
Ja, ist schon mal 1,4 Promille um 7 Uhr morgens, ist schon mal sportlich, sich dann ins Auto setzen. Boah, es ist wirklich so, finde ich auch richtig kacke, weil wenn er sich selber in Gefahr bringt, ist okay, aber dann noch eine rote Ampel überfahren und da geht irgendjemand über die Straße, der gar nichts damit zu tun hat.
Das geht gar nicht.
Ich so, Alter, ne? Also,
vor allem ist der Junge nicht 21, sondern 30, ne? Also das finde ich ist auch schon nochmal ein großer Unterschied.
Und hat jetzt seine Erfahrung gesammelt.
Der hat nicht gestern seinen Führerschein gemacht, zum Glück nicht, muss man auch an der Stelle sagen, aber what the fuck, was geht in deinem Kopf vor? Du bist 30 Jahre alt, Kollege.
Das finde ich schwierig, dann war auf der Wache, wurde er erstmal irgendwie verwarnt und belehrt und bestraft und Personalien aufgenommen, genau, Führerschein entzogen. Dann muss man sagen, K-Move, ein klassischer Tompe-Move wahrscheinlich. Dann soll er danach mit dem E-Scooter nach Hause gefahren sein, ich glaube, paar hundert Meter oder irgendwas.
900 Meter bis nach Hause, ja.
Die er hatte, dachte er sich, die können mich hier gar nichts und ich bin doch wieder, jetzt bin ich wirklich nüchtern und ist dann mit dem E-Scooter nach Hause gefahren. Da kann ich schon wieder drüber schmunzeln, weil da kannst du nicht so viele Leute irgendwie in Gefahr bringen und da haben, glaube ich, die Polizisten sich...
Das ist einfach nur dumm.
Unglaublich angeguckt. So, das macht er jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Steigt er betrunken auf dem E-Scooter, gefühlt wahrscheinlich vor der Polizeiwache und haben ihn dann wieder angehalten. Und also die Krise war perfekt. Jean-Luc Dopé wurde bis auf Weiteres, so heißt es vom HSV offiziell, suspendiert. Keiner ist größer als der Verein. Alternativlos auch vom Verein, müssen sie erstmal machen. Man hat, glaube ich, erstmal jetzt gewartet, wen kriegt man als Ersatz noch im Winter verpflichtet. Denn wie wir auch wissen, Rössing, Lennisset haben wir schon drüber berichtet da. Gegen Pauli hat er sich ja so schwer verletzt, dass eventuell das Saison aus im Raum steht. Und das war ja der Backup für Dompe. Und ansonsten hast du auf der linken Außenbahn eigentlich keinen. Jetzt hast du Muheim neuerdings vielleicht irgendwie, der da das ordentlich gemacht hat, aber ist jetzt auch kein Ersatz.
Ja, und das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ich finde, du hast das ja auch sehr gut formuliert, dass das absolut Schwachsinn war, einerseits auf den Roller zu steigen und absolut gefährdend für andere, da betrunken im Straßenverkehr, da muss ich nicht mehr zu sagen. Der andere Schuh allerdings ist, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass das sportlich halt brutal ist. Ich weiß noch, wie wir mit dem Podcast in Nürnberg waren und Dompe dort den Unterschied gemacht hat. Ich weiß, dass wir bei Dompe uns immer erhoffen, dass der vielleicht nochmal diese zwei, drei genialen Aktionen dann hat in Form von Flanken, Dribblings oder dass er reinzieht und selber auf Tor schießt. Und
hat ich meine, wir sind Saison auch noch nicht.
Ne? Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn sie noch einer kommen kann, dann nicht von Miguel Bronsis oder anderen da links, sondern eher von ihm. Und ich finde, dass mir das extrem sportlich wehtut, weil das ist erste Bundesliga, ist für uns Überlebenskampf. Wir schaffen es nicht mit 95%. Wir schaffen es auch nicht irgendwie gefühlt ohne ein Dompe. Und ich finde, das ist dann auch nochmal super nervig, dass man dann die Sachen, die neben dem Spielfeld passieren, dass man dann so gravierende Konsequenzen auf dem Spielfeld hat. Und das ist scheiße gegenüber der Mannschaft, gegenüber den Fans, gegenüber allen, die sich wünschen, dass der HSV in der Bundesliga bleibt, weil wir eben ja, wie gesagt, da nicht gerade gut aufgestellt sind und ich sehe da keinen Ersatz für Dompe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Man muss
ich sehe da einen sportlichen Nachteil drin.
Man muss aber dazu sagen, jetzt nach dem Spiel gegen die Bayern hat Erik Huber wurde dazu auch befragt und er hat klar gesagt, wir werden uns nach der Transferphase am Montag beraten und die Tür für Dompe bleibt offen. Also ich glaube, das war jetzt so eine Sache, so der Junge muss jetzt erstmal, wir müssen dem jetzt erstmal ganz klar zeigen, dass das überhaupt nicht geht und dann ist aber, glaube ich, über die sportliche Situation bewusst und dann wird man da auch wieder in Gespräch gehen und ihn wahrscheinlich ja jetzt nicht die ganze restliche Saison nicht mehr auf dem Platz sehen, glaube ich nicht.
Was ich mich gefragt habe, das ist ja jetzt am Mittwoch rausgekommen, die Aktion war aber Sonntagmorgen, von Montag, Dienstag, Mittwoch wurde aber ganz normal trainiert. Also hat er die Sache beim HSV nicht angesprochen, weil eigentlich, wenn das gewesen wäre, hätte man ihn ja gleich suspendieren müssen und nicht erst, wenn die Presse darauf aufmerksam wird. Also da weiß ich nicht, ob er denn auch noch dem Verein gegenüber sich einfach auch nicht fair verhalten hat und das nicht gleich kommuniziert hat, ey, mir ist ja gestern Scheiße passiert, ich habe das und das gemacht.
Kann ich mir bei ihm schon durchaus vorstellen. Ich glaube, der ist ein kleines Schlitzohr.
Ja, oder ich glaube, einer, der dann auch sein Auto in die Bushaltestelle fährt und einfach weggeht in der Hoffnung, dass der nicht erwischt wird, der denkt gar nicht so weit, dass er, der hofft da irgendwie, einfach, wenn er nichts macht und still ist, dass einfach nichts passiert. Und dann wartet er halt ab, bis die Bombe platzt.
Wenn ihr mich fragt, also ja, sportlich sehe ich das, auch wenn ich sage, dass er die Saison noch nicht den Unterschied gemacht hat. Aber für mich ist so einer nicht tragbar, weil ich glaube, dass er für eine Mannschaft Gift ist. Also, dass er nicht nur, wenn er jetzt die Leistung nicht auf den Platz bringt und dann einfach noch als Unruhefaktor in der Mannschaft dient, nämlich so nach dem Motto, ich scheiße auf alles. Und
aber glaubst du, die Spieler stört es, dass der so betrunken fährt?
Glaube ich schon.
Ja, ich sehe es auch ein bisschen anders. Also ich finde erstmal, er hat Leistung im Verhältnis gebracht. Er ist jetzt in der ersten Liga nicht der Unterschiedsspieler. Also es ist jetzt nicht, dass er auf einmal links auch alle schwindig spielt, aber er ist schon wenn man den Kader sieht, ist er schon gesetzter Stammspieler, weil er muss auch nur vor Racing Ladies sein, aber sofern er nicht verletzt ist. So, jetzt hat er natürlich eine Verletzung und also es reicht auf jeden Fall für den Stammplatz. Deswegen ist es schon mal erstmal per se ärgerlich, dass er ausfällt und ich glaube, ehrlich gesagt, so die Mannschaft, also die finden es wahrscheinlich assi, weil irgendwie die sind einfach dadurch geschwächt und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit um ein paar Prozent, dass man halt irgendwie absteigt und wenn keiner Bock abzusteigen, weil dann verdienst du weniger Kohle und bist du, keine Ahnung, ne, Ego-Karriere nicht mehr so geil. Ich glaube aber, wenn es ein cooler Typ ist, so, und du dem einigermaßen mit dem befreundet bist, dann ist es, glaube ich, jetzt nicht Gift aber für die Mannschaft. Kommt ja, auf an, wie er ist. Ich glaube auch nicht, dass es so ein krass Unruheherd ist. Weil wenn er so ein Vollspacko ist und dann sagen alle so, ey, mein Gott. Aber ich glaube, dann haben wir auch alle mit ihm abgeschlossen. Und ich glaube, er ist eher beliebter und eher ein ganz cooler Typ. Und
ich glaube schon, er ist ein Vollchaot. Ich glaube,
ja, klar.
In jeder Hinsicht ist
Muchel hatte ja erwähnt, er kam mal ein paar Mal zu spät und so. Ne?
Ja, ein Vollchaot, aber halt trotzdem. Also die Frage ist ja, magst du den persönlich, ja, okay, oder magst du nicht? Ne? Wenn jetzt hier einer von uns halt ein Vollchaot wäre, dann würdest du sagen, ja Mann, ey, der kriegt hier irgendwie nichts gebacken, aber der ist so gut, der rettet uns über den Podcast oder so.
Wenn du, in der Doku haben wir es ja gesehen. Als
ja, ja, aber wenn du als Spieler dein Marktwert darüber bestimmst, wie nicht nur dein persönlicher Erfolg ist, sondern auch der Erfolg der Mannschaft, dann hast du alles hinten anzustellen. Und wenn du dann merkst, dass einer im Team nicht so funktioniert wie alle anderen, sich an Sachen, an Absprachen hält und nebenbei einfach querschießt und dann am Ende des Tages die Tür trotzdem aufbleibt und er die Chance bekommt und wieder auf dem Spielfeld steht, da fragst du dich doch auch so.
Ja, aber ich glaube, gehen trotzdem viele aus dem Team saufen und trinken was und feiern.
Sollen sie.
Genau, und Dompe ist halt nur eine Hohlfritte, der macht halt so eine Scheiße. Also es wäre alles okay gewesen, wenn er um 6.30 Uhr mit dem Taxi nach Hause gefahren wäre.
Ich glaube, es ist...
Und er kann ja am nächsten Tag dann trainieren und wenn seine Fitnesswerte gut sind, das ist natürlich, Klammer auf, schwierig, wenn er jetzt so die ganze Zeit ist und er ist verletzt und immer wieder verletzt, so, das ist natürlich für den Heilungsprozess nicht so geil. Ich
wollte gerade sagen, ja.
Da hätte ich als Mitspieler auch irgendwie einen leichten Halt, aber... Der Halt ist natürlich noch größer, wenn du jetzt ein Zweier-Team wärst. Sagen wir, du wirst doppelt im Tennis spielen und dein Partner 50% der Leistung macht so eine Scheiße. Wenn es jetzt nur ein Elftel,
Moheim ist vielleicht am angepisstesten.
Ja, dann relativiert sich das immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, es kommt auch an, was du für ein Typ ist. Und ich glaube, es ist nicht cool, aber.
Ich glaube, die Trainer, also Trainer-Staff, ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass die den auch mit besonders viel Hingabe, sage ich mal, jetzt betreut haben, weil man, glaube ich, dann schon die Schwächen seiner Halunken da ganz gut kennt. Und ich glaube schon, dass Dompe von Polzin auch sehr geschätzt ist. Und wenn der dann plötzlich mit sowas um die Ecke kommt, denkst du dir doch, come on, Junge, wie viel habe ich jetzt hier auch in dich irgendwie geglaubt und rein investiert? Ich glaube, das ist übel.
Hat man ja in der Doku gesehen, die Szene, wo er dann zur Besprechung zu spät kam und dass dann schon so alle da mit dem Fragezeichen stehen, so scheiße, wie sollen wir jetzt reagieren? Und das bringt dann schon in dem Moment direkt vor so einem Spiel Unruhe rein. Aber eins kann ich sagen, eine Mentalität ist definitiv so und nicht mehr so wie früher. Früher war es vielleicht cool, wenn da ein Trainer war, der lange Leine gelassen hat und Hauptsache, wir müssen wenig laufen und so weiter. Heutzutage ist das ganz anders von der Mentalität. Die Spieler wollen ja Trainer, die sie weiterbringen, die nicht bequem sind, sondern die ihnen noch was beibringen können und wollen so auch Mitspieler, mit denen sie möglichst erfolgreich sein können. Und wenn dieser Mitspieler dazu beiträgt, mit der Mannschaft erfolgreicher zu sein, dann ist denen schon, glaube ich, zum Teil egal, ob der saufen geht, ob der raucht. Ja, wenn der dann trotzdem geile Standards hat, ein Haudegen ist und die Werte sind denen wahrscheinlich auch egal, solange der im Spiel immer noch seinen Arsch hochkriegt und sich überwinden kann zu laufen, dann sagen die, ist mir fast egal, was der Typ macht. Hauptsache, wir haben hier die beste Mannschaft auf dem Spielfeld und können gemeinsam erfolgreich sein.
Ja und nein, aber du hast mittlerweile einen solchen Druck, was auch abseits des Platzes steht, was für Verantwortung du mit dem Verein trägst.
Also, gegenüber den Fans, aber ich glaube...
Der Stadt gegenüber allen. Also du bist in einer Verantwortung. Du siehst es ja, wie viel mittlerweile beim HSV in alle Richtungen neben dem Sportlichen auch gezeigt wird und wofür sie einstehen. Und dann kannst du nicht sagen, da lässt du es nach und da machst du es nicht, weil...
Deswegen musst du ihn suspendieren.
Genau. Deswegen musst
du ein Signal setzen. Genau. Aber das ist ja nicht sportlich relevant für die Spieler, glaube ich.
Ich glaube, wenn das so gewesen wäre und jemand hätte dir gesagt, ey, es kommt auf gar keinen Fall raus, suspendierst du ihn als Verein? Puh, weiß ich nicht. Da saß wahrscheinlich vier Augengespräch, ey, Diggi, mach das nicht normal, trink kein Alkohol, kriegst jetzt hier jeden Tag einen Alkoholtest und bla 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 so. Aber wir brauchen dich sportlich. Kommt auch an natürlich, ob die Mitspieler das wissen oder nicht, ne? Ob das bei denen rauskommt oder nicht. Die suspendieren, glaube ich, auch, ist komplett für die Öffentlichkeit und halt für die anderen im Team so mal so ein Zeichen setzen. Er wurde aber halt auch nicht so, Noah Katterbach wäre wahrscheinlich für die ganze Saison suspendiert worden, weil auf den können sie scheißen. Auf Dompe kannst du eventuell nicht scheißen, je nachdem, wie du halt ein Neues dann irgendwie verpflichtet hast. Jetzt haben sie einen Ersatz verpflichtet. Und ich glaube, sie haben sie ja einfach jetzt nur offen gehalten. Kommt dann nochmal jetzt im letzten Viertel der Saison irgendwie zum Einsatz. Plus, er muss jetzt seine Achillessehne-Geschichte auskurieren. Also da hast du jetzt nicht viel.
Und sagen wir mal so ganz ehrlich, also es gibt so Stars, wollen jetzt nicht aussuchen, aber so Messi und Cristiano Ronaldo, die werden 100.000 extra Regeln für sich gehabt haben und alle haben gesagt, ey, aber die holen uns hier die Siege, die machen am Ende den Unterschied, dann sollen sie diese extra Würste haben.
Die sind aber nach wie vor auch so Profi genug, dass sie sowas nie gemacht hätten.
Ja, aber dann
haben sie... Ich glaube, da wurde bestimmt auch was unter den Teppich gekehrt. Aber klar, das je nach Grad. Aber gucken wir mal.
Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Mario Basler in der Mannschaft, ja, würde ich sagen.
Wir schauen mal da, wie es weitergeht. Auf jeden Fall keine coole Aktion von ihm.
Dann kommen wir mal zu unserem Deadline Day und der hat es in sich und ich würde sagen, ich lese mal vor.
Ja, geil.
Erstmal
2 Stunden und 3 Minuten, Leute.
Genau. Ich würde erstmal vorlesen, wer uns denn bisher verlassen hat. Und ich starte mal mit Perez und dem Torwart, der von den Bayern an uns ausgeliehen war.
Ich möchte einmal fragen, war der jemals da?
Er hat im Pokal gespielt und dort gab es einen Leihabbruch und der Gute ist zu Southampton gegangen. Ja. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie er bei Southampton mittlerweile performt, ob er da am Tor steht.
Ja, gespielt. Sind sie in der zweiten Liga, sind die, ne?
Ja, genau.
Ja, hat alle 4 Spiele.
Aber das war nichts. Also der hat mehr Unruhe gemacht und hat nichts gebracht. Weg.
Perez.
Weg. Hatte auch ein bisschen die Bayern-Attitude.
Dann Suhonen. Der war ausgeliehen, ist zurückgekommen und ist gleich weiter an Odense. Ich weiß gar nicht, ist er verkauft worden? Ja, ich glaube, er ist verkauft worden, ne? Nach Dänemark zu Odense, zu unserem alten Stürmerkollegen und Jan Fiete Arp.
Da habe ich einen Bericht irgendwie, ich glaube, in dem Zuge gesehen. Das ist ja Aufsteigerverein in Dänemark, wusste ich auch nicht. Ich dachte, Fiete Arp wechselt irgendwie zum Verein, der Top 3 ist oder so in Dänemark. Die sind aber momentan Mittelfeld, oberes Mittelfeld und Fiete Arp ist gut in Form. Der hat schon, jetzt muss ich lügen, aber ich meine mich zu erinnern, 8 Tore geschossen oder 6 oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall verhältnismäßig gut ist der unterwegs und ein paar Vorlagen gemacht. Also der blüht auf in Dänemark.
Dann ist unser Mittelfeldspieler Meffo, ist zu Holstein Kiel gewechselt, hat dort am Wochenende getroffen, haben trotzdem verloren, aber zumindest hat er getroffen, in seine alte Heimat zurück.
Dem können wir noch relativ dankbar sein, ne? Der hat viel geleistet für den HSV.
Finde ich auch, war immer ein wichtiger Spieler.
Zurück in die erste Liga.
War bei uns im Podcast. Super sympathischer Typ. Also,
ist ein Win-Win. Ich finde, für ihn ist geil, er spielt, er ist wieder wichtig. Kiel kann sich mega freuen auf den Kollegen bei uns.
Dem wünschen wir viel Glück.
Ja, hätte nicht erste Elf gespielt, so, also alles gut.
Suhun wünsche ich natürlich auch viel Glück.
Ich möchte noch mal ganz kurz was zu Suhun sagen, weil es mich sehr überrascht hat. Mir wurde auf Instagram ein Posting von seiner Freundin angezeigt, in dem sie so eine richtige Hommage an Hamburg schreibt und auch My Forever Home und so. Also die haben sich hier wohl richtig, richtig wohl gefühlt, was ich krass finde, weil man ist das ja dann doch irgendwie gewohnt, viel umherzuziehen und so. Und sie hat einen richtig süßen Text darunter geschrieben und da muss man schon sagen, wenn dann so das auch ein bisschen wehtut im Herzen, dass man irgendwie so einen Ort verlassen muss und das wirklich ein richtiges Zuhause war, das ist schon
cool. Ich meine, der hat hier quasi den Sprung in den Profifußball geschafft von der Jugendmannschaft. Also der hat dem HSV natürlich auch ziemlich viel zu verdanken und der Stadt, also die werden natürlich den Verein und die Stadt immer im Herzen haben. Dann gibt es noch Hefti, der zu DC United in die MLS gewechselt ist.
Alles Gute.
Sahiti nach Tel Aviv.
Alles Gute.
Ramosch zu Beijing nach China.
Das gefällt mir, solche Wechsel.
Gab es auch ein super nettes Abschiedsvideo, wo die Spieler so getan haben, als wenn sie Tränen in den Augen hatten. Und hat sich, also der muss in der Kabine auch sehr gut angekommen sein. Ich glaube auch. Genauso wie Sahiti auch, der auch von vielen Leuten als Stimmungskanone betitelt worden ist. Genau, also Sahiti, Ramosch, Hefti. Dann ist heute noch Suma Horu zu Saint-Étienne verliehen worden mit einer Kaufoption.
Ist es schon bestätigt?
Ist noch nicht bestätigt.
Ist da beim Medizincheck auf jeden Fall heute gewesen.
Medizincheck, genau.
Und Kaufoption 5 Millionen.
5 Millionen
ungefähr. Und wir haben ihn damals so für 2 Blablabla gehört.
Ich glaube, für 3 sogar.
Yeah, okay. Aber wäre ein guter Deal, wenn er da aufblüht und dann soll es so sein. Er ist hier schwierig, muss man sagen, ne? Aufgrund der Konkurrenz, dass du Vuskovic halt noch bekommen hast, dann Omari ist eingeschlagen, El Fadli weiterhin, dann hast du einen Capaldo, der auf einmal Innenverteidigung spielt, weil einfach dann Lokonga und Vieira und Remberg auch alle eingeschlagen sind, also ist ein bisschen am Überangebot gescheitert und vielleicht auch schlechtes Timing gehabt mit dem Bayern-Spiel, wo er als erstes mal in der Startelf war.
Dann den verschossenen Elfmeter im DFB-Pokal.
Ja, war
also
unglücklich bis jetzt.
Ja.
Konnte sich noch nicht zeigen. Laie, gut, super, finde ich super für den HSV.
Und Kaufoption, 5 Millionen, wärst du auf jeden Fall mit einem Plus rausgegangen. Ja. So. Dann haben wir noch Manu Ferai, auch der bei uns im Podcast gewesen ist, der ist heute auch noch mit einer Kaufoption nach Elversberg verliehen worden.
War Nürnberg lange im Gespräch.
Genau, ne? Hätte ich ihm tatsächlich auch gegönnt.
Mit Nürnberg einig gewesen sein.
Kaufoption liegt bei 1,5 Millionen.
Wird gemunkelt, genau. Ist auch noch nicht offiziell bestätigt worden, aber
War mehr oder weniger ein Sympath, ja, aber war irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft. Ne? Immer wieder verletzt, immer wieder diese Länderspielreisen, dann immer wieder kein Stammplatz. Also ich sag auch, wir haben es lange probiert mit ihm. Jetzt ist es aber auch gut, dass er nach Elversberg geht.
Ich fand diese Freundschaft mit ihm und Reis immer sehr rührend, muss ich sagen. Aber ja, also mich hat es gewundert, dass er am Wochenende im Kader war, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht gedacht.
Er hat ja auch so ein bisschen angedeutet, dass er glaubt, dass er noch hier bleibt beim HSV. Also ich glaube, er hat den HSV auf jeden Fall mega am Herzen. War ja bei uns auch auf einem Abschlagkonzert so, also zumindest.
Er hat alles mitgenommen,
war bei uns im Podcast. Und ja,
cooler Typ.
Ein guter Typ auf jeden Fall. Und ich finde es auch schade, weil ich finde ihn als Buffer eigentlich ziemlich geil. Der hat einfach bei uns einfach Pech gehabt mit seinen Verletzungen, mit seinen nachher Länderspielreisen, den er auch, muss ich dazu sagen, abgesagt hat, um beim HSV zu bleiben, um sich dort anzubieten. Das wird auch immer gern vergessen.
Schon sehr loyal.
Und jetzt, wie er selber sagt, gerade so fit ist wie noch nie und sich so gut fühlt wie noch nie. Und dann ist es einfach schwer, hat dort in so einen Kader zu rutschen. Ja, sehr schade. Deswegen glaube ich, Elversberg ist mit zusammen mit Poreba, die beiden müssen sich ja auch noch kennen aus der Zeit vom HSV, ist das auf jeden Fall.
Elversberg auch Zweiter der zweiten Bundesliga. Also da
spielen guten Ball.
Ja, und ist doch geil, wenn er da jetzt ordentlich zocken kann, dann wird sich's doch gut anfühlen für ihn.
Übrigens, Reis habe ich gerade mal geschaut, wie er sich so macht. Er ist der, ja, schwierig. Immer verletzt, bis vor kurzem, dann war er dabei, ohne Einsatz im Kader, dann jetzt ja, nicht im Kader gewesen. Auf jeden Fall gewesen,
noch kein Durchbruch.
Im letzten Spiel, also ist schwierig.
Gestern auf jeden Fall bei Mikkel Bronzy und allen Kollegen, die gepostet haben zum Bayern-Spiel, ordentlich kommentiert. Also ich glaube, seine Seele hängt auch immer noch ein bisschen an den Zeiten beim HSV.
Ich glaube, er hat sich nur finanziell verbessert.
Ja.
Mein Geschenk. Warum sage ich gerade, Ferrei wechselt zu Elversberg und trifft dort auf den alten Kollegen Poreba? Eigentlich müsste man ja jetzt denken, er trifft auch noch einen weiteren alten
Alt Kunden. Jetzt nicht.
Alt nicht, aber
eher jünger.
Otto Stange bei Elversberg. Aber so munkelt man, und es ist noch nicht offiziell bestätigt worden, aber die Leihe von Otto Stange wurde
abgebrochen.
Und er kommt zurück zum HSV. Und damit sind wir bei den ersten Neuverpflichtungen, zumindest heute am Deadline-Day, die gemunkelt werden und noch nicht offiziell vom HSV bekannt gegeben werden. Otto Stange, Leierbruch, kommt zurück von Elversberg und soll als weitere Option vorne im Sturm dienen.
Finde ich sinnvoll, muss ich sagen. Also ich glaube, er wird auch klar nicht als Stammspieler geholt. Ich glaube, beim HSV denkt man sich so, naja gut, ob er jetzt bei Elversberg 10 Minuten spielt oder bei HSV 10 Minuten, ist dann auch irgendwie egal für seine Entwicklung. Vielleicht beim HSV dann noch besser, weil er in Hamburg ist und seine Familie um sich herum hat. Denn in Elversberg hat er es nicht zum Stammspieler geschafft. Er hat war immer wieder ein Joker, hat glaube ich auch 3 Tore und ein paar Vorlagen gemacht. Also relativ effektiv, und man muss sagen, er hat ja eine gewisse Torgefahr und irgendwie hält er seinen Fuß immer rein, hat einen guten Schuss. Und wen wechselt man momentan in den letzten 10 Minuten ein? Also ich sag mal, Damien Downs spielst, du brauchst noch ein Tor. Also ich würde lieber Stange als Königsdorfer einwechseln.
Spielen ja beide gerade.
Hä?
Spielen ja beide im Zweifel.
Ja, richtig.
Aber ja, ich weiß,
und ich würde vielleicht auch lieber Stange als Downs einwechseln, weil Downs hat auch noch nicht das Tor getroffen. Deswegen glaube ich, dass man da so eine Option mehr hat und sich das total lohnt.
Plus, ich glaube, Otto Stange hat auch irgendwie so eine besondere Geschichte beim HSV, dieses erste Tor, was er da geschossen hat, wie doll er da gefeiert wurde. Ich glaube, diese krasse Verbundenheit und dann auch, wie gesagt, Merlin Polzin fördert, glaube ich, sehr, sehr gerne Hamburger Jungs und
es geht auch nochmal so ein Push des Stadion. Wenn du zu Hause spielst, dann kommt so ein Stange rein, ist glaube ich auch, auch nicht verkehrt.
Kann auch für die Mentalität von allen Beteiligten irgendwie ganz geil
sein. Ich bin extrem gespannt. Ich habe ja so als Prediction gehabt, dass er eine der Enttäuschungen der Saison werden könnte und dass er nicht überzeugt. Bisher.
Ich glaube,
bisher hast du ja recht.
Ich glaube, für mich ist er 0, also ich habe ihn nicht gesehen, aber vom was ich damals noch erinnere und wie gut, oder ja, also Stammspieler ist für mich nicht, aber halt Einwechselspieler top.
Das jetzt nur mal im Zusammenhang mit Elversberg, haken wir einmal die Transfers ab, die wir auch schon im Podcast besprochen haben, nämlich Tangweg, den Torwart, der als Perez-Ersatz gekommen ist, und Damien Downs, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben, vorne im Sturm. Dann gab es am Wochenende den nächsten Transfer, der auch offiziell vom HSV schon verkündet worden ist, und wir haben eine neue 23, einen neuen Van der Vaart und zumindest von der Nummer her und von seiner Freundin her würde ich auch sagen, eine zweite Sylvie van der Vaart, wenn man mal ihr Instagram-Profil anschaut. Albert Grünberg.
Ja, der
gute Däne.
Der gute Däne.
Unsere Mannschaft wird immer skandinavischer.
Da wurde mir Informationen, ich glaube, die hat Kai auch zugespielt an dem Abend, als er gewechselt worden ist. Da hatten wir es noch gepostet und da saß ein Hörer, Gregor, im Flieger, und als er rausgegangen ist aus dem Hamburger Flughafen, da war dann ja Albert Albert ist noch kein Name, ne? Albert Grünberg.
Ja, zwei Alberts. Albert Lokonga, also Sambi Lokonga und Albert.
Ja, herrlich. Und ist dann mit ihm rausgegangen und er wusste gar nicht, wer er war. Aber er wurde auf jeden Fall von jemandem abgeholt, der eine HSV-Jacke anhatte. Also so ganz, ganz geheim konnte die Sache jetzt auch nicht sein, sonst hätte er vielleicht nicht die HSV-Jacke angezogen. Und es war dann doch irgendwie relativ schnell klar, dass es vielleicht ein Fußballer sein müsste, weil er A, in dem Alter war und B, war irgendwie mit Gucci, Louis und
allen. Remover-Koffer.
Remover-Koffer irgendwie so, was so. Und dann hat das Bild geschickt und ja, cool, ihr habt die Bildrechte, ihr könnt es posten. Und ich so, ja, ist super lieb, aber wir sind jetzt hier nicht so eine Newsseite und ich habe keine Ahnung, ob der HSV jetzt noch irgendwie und ob die einen Hals haben und so. Und dann habe ich es gesehen, hat die Bild-Zeitung ist eine Stunde später irgendwie gepostet und Artikel, genau das gleiche Foto gemacht.
Witzig.
Aber ist okay, ich meine, das ist auch das eher das Medium sozusagen.
Er stand als Fotograf drunter.
Ja, er stand als Fotograf drunter. Deswegen, also ja, er hat so irgendwie ein D oder keine Ahnung was so, aber ich meinte so, ja, ich will mich da jetzt nicht einmischen in die Nummer. Wir haben dann gepostet, dass er kommt und dann damit.
Aber ist der zweite Däne jetzt im Team mit Yusuf Paulsen. Haben wir jetzt zwei Dänen im Kader. Albert hat bei den Dänen auch die Nummer 10 in der Nationalmannschaft. Zumindest kriegst du die 10 jetzt auch nicht, wenn du irgendwie ein komplett Blinder bist. So. Ja, ich bin gespannt. Kommt von Stade Rennes, war ausgeliehen nach Genua und ist jetzt zu uns ausgeliehen worden und hat wohl auch eine Kaufoption in Höhe von circa 5 Millionen wird gemunkelt. Ja, ich bin extrem gespannt, was der Junge kann.
Laut Transfermarkt, glaube ich, noch 8 Millionen.
Ja, war mal bei 15 Millionen, glaube ich.
Marktwert und ist, hast du es gesagt, eher zentral, aber eventuell auch für die linke Seite, für die als Dompe-Ersatz kennt. Kam auch in Frage, aber ich glaube, kein ganz klassischer Flügelspieler.
2001er Jahrgang ist der, glaube ich, ne? Also.
Aber wir sind, ja.
Den klassischen Flügelspieler, den haben wir wahrscheinlich wohl aber jetzt auch verpflichtet. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch irgendwie offiziell gemacht worden
noch
ist.
Noch nicht.
Ist es offiziell noch nicht, aber Philipp Otele wurde heute auch geliehen für eine Leihsumme von wohl 1,5 Millionen wert gemunkelt, was ich ziemlich viel finde für jetzt nicht mal eine halbe Saison noch oder gerade für eine halbe Saison noch 1,5 Millionen und ebenfalls wohl mit einer Kaufoption von ca. 4,5 Millionen und 10% Weiterverkaufsklausel.
Endet sein Vertrag im Sommer oder was mache ich, ne?
Weiß ich nicht genau.
Und der Kollege kommt Schweiz, ne? Irgendwo?
Der von Basel.
Von Basel, genau. Und soll wohl irgendwie mitten im Saft stehen, irgendwie viele Tore, Vorlagen geschossen haben, was alles geil ist. Und ich
Kommunikation kann gut stattfinden auf Deutsch. Das ist ja auch immer wichtig.
Kann er Deutsch? Coach. Wahrscheinlich, ne? Also er kommt aus Nigeria und ist so ein linker Flügelflitzer, ich glaube so ein 1:1 Dompe-Geschichte.
26 Jahre alt, Marktwert von 5 Millionen.
Ich frage mich nur, warum zur Hölle verleiht Basel ihn, wenn er so gut ist?
Das ist also eine gute Frage.
Wenn der irgendwie fit ist, hat jetzt am Wochenende noch, glaube ich, wohl gespielt, so meine ich irgendwie gehört zu haben.
Ja, wenn der Spieler vielleicht sich klar committet und sagt, ich möchte jetzt hier weg und ich hätte jetzt hier echt keinen Bock mehr zu bleiben und will zum HSV, dann
ist glaube ich so gewesen, aber dann sagst du eigentlich als Verein so, ey, alles cool, aber im Sommer, du hast noch Vertrag, aber wir geben dir das Wort, da verkaufen wir dich. Jetzt beginnt ja für die auch, ich glaube, die sind in der Euroleague, sind die noch drin, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die gespielt, der hat ja auch, glaube ich, so, I don't know. Und jetzt beginnt ja auch die Phase der Saison, die so ein bisschen krasser ist. Also
hat aber auch einen ganz spannenden Werdegang, so bei Wolverhampton FC in England gestartet, dann zu Kauno Zalgiris, ich weiß gar nicht, wo, dann Rumänien, Uta Arad, dann zu Cluj,
Weltenbummler,
dann von Cluj zu Alvada.
Also er scheint sehr überzeugend zu sein, wenn er wechseln will.
Ja, und dann von Alvada wurde er ausgeliehen zum FC Basel. Basel hat ihn dann gekauft für 3 Millionen und das aber auch erst letzten Sommer und jetzt geht er schon weiter. Also ich bin gespannt. Vielleicht ist er ein schwieriger Typ oder...
Es ist so, wenn du jemanden siehst mit Lebenslauf, der jedes Jahr die Firma gewechselt hat.
Oder dann er muss einfach seinen Platz noch finden und vielleicht findet er ihn
ja
hier.
Ich glaube auch, dass es nicht ganz unwichtig ist für Merlin, dass er sozusagen nochmal jetzt mit diesen neuen Spielern vielleicht auch ein bisschen so eine neue Variante im Spiel reinbringen kann, weil die Gegner jetzt alle einmal gegen den HSV gespielt haben, so langsam das System kennen, annehmen können, sich besser darauf einstellen können. Und wenn du da jetzt nochmal so 2-3 neue Elemente hast, kannst du da vielleicht auch nochmal den Gegner überraschen. So wie mit der Aufstellung jetzt gegen Bayern. So eine Aufstellung hatten wir auch noch nicht. Und das ist für die Rückrunde, glaube ich, nicht ganz so unwichtig, dass man da nochmal irgendwie was aus dem Köcher zaubern kann. So wie Gato früher immer den Trainerwechsel gefordert hat als neues Element, können wir dieses Jahr, glaube ich, vielleicht mit so ein paar neuen Offensivspielern dann nochmal glänzen.
Schon krass, ne? Wenn Dompe halt nicht suspendiert worden wäre, dann hätte halt die 1,5 nicht ausgegeben fürs halbe Jahr und halt auch dann plus wahrscheinlich irgendwie Gehalt.
So kann man es auch sehen, dass man da vielleicht, dass es ein teurer Strafzettel war, den Dompe da eingeheimst hat
für den HSV. Dazu kam oder die Strafe ist so hoch, dass es sich von der Strafe von Dompe alleine trägt.
Ja, aber ich weiß
nicht, ob das rechtlich so durchsetzbar ist, von dem 1,5 Millionen zu verlangen. Aber apropos rechtlich, wurde aber jetzt durchgesetzt, dass der HSV direkt auch nochmal 503.000 € nachzahlen muss für das ganze Feuer, was entstanden ist gegen Bremen und gegen, das war jetzt eine überzogen hohe Geldstrafe verhältnismäßig, gegen Bremen und in Köln. Und die Strafe wurde heute ausgesprochen, also da fließt auch nochmal Kohle weg.
Büro oder was?
Ja.
Ich glaube, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich hau's trotzdem raus. Vielleicht kann uns da jemand verbessern.
Also gegen Bremen wird's deutlich teurer als gegen Köln. Also
ja. Ich glaube, dass wenn du jetzt 500.000 € Strafe von der DFL aufgelegt bekommst oder im DFB, wer auch immer das ausspricht, dann wird die Hälfte davon musst du an den DFB spenden bezahlen und die andere Hälfte
genau. Kann ich dir
musst
genau du sagen.
Vereinsintern in Sicherheitsmaßnahmen
167.500 für eigene sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen. Nur von dem Betrag, der für das Bremen-Spiel ausgesprochen wurde und nochmal 100.000 von den 300.000, die und ja oder nochmal 40.000 von dem Betrag, der gegen Köln als Strafe entstanden ist.
Also so ein Viertel oder irgendwie sowas.
Also gibst du fast 200.000 €, die du jetzt beim HSV in präventive Maßnahmen stecken kannst, in Stadionsicherheit und. Also ja.
Eine neue Stadion-Toilette ist auch Stadionsicherheit.
Ja, ich habe jetzt gelesen beim NDR, dass wir aufstocken wollen. Plätze genau. 60.000. Ja, auf 60.000.
Ach, ist das so?
Ja. Geil, ist vorbei, und die Gänge sollen jetzt besser genutzt werden. Es soll alles ein bisschen also das Stadion soll jetzt nicht angebaut werden, sondern es soll einfach die Gänge und alles, was so ist, soll ein bisschen optimiert werden. Und dadurch sollen noch weitere bis zu 3.000 Plätze entstehen.
Also, es wird nicht runtergezogen? Oder?
Doch, ich glaube auch tatsächlich, dass ein bisschen an ein Spielfeld dran.
Und was heißt, die Gänge werden optimiert? Also noch eine Reihe sind nicht so breit, sondern werden ein
Ich habe es nur kurz beim NDR gelesen und ich glaube, es sollen unten noch welche dazukommen und halt irgendwie gewisse Gänge verschmalert werden.
Also da werden ein paar Millionchen in den Stadionausbau investiert, um das
vielleicht Stadion ja jetzt aus dem Geld.
Top. Ja. Vielleicht, also aber nein. Also das mal zu unserem Abriss, was wir hier an Transfers haben.
Wobei eine Sache, finde ich, ist noch erwähnenswert. Der Kadar-Deal, der ja wohl im Gange war mit
linker Verteidiger von Dortmund.
Mit Borussia Dortmund, ist geplatzt, weil er beim Medizincheck nicht ganz so geglänzt hat und wohl noch eine Verletzung auszukurieren hat. Ist ja schön, dass man beim HSV daraus gelernt hat, dass man sich nicht mehr verletzte Spieler einkauft und dass man davon gerade genug hat.
Wobei ja bei Grünberg auch gemunkelt worden ist, dass er verletzt ist. Aber
nee, war nicht irgendwo eine Fitness, hat nicht so ganz so Grundlagen, irgendwie Ausdauer war bei dem. Irgendwas hat mir auch gerade geklingelt. Ich habe so viel gelesen in den letzten Tagen, aber ich glaube, dass irgendein Spieler verpflichtet worden ist, hatte nicht so eine gute Grundfitness, aber da meinten alle so, naja gut, das kann man in 2-3 Wochen beheben.
Ich glaube, es war bei Utele, aber ich bin mir auch nicht 100%ig sicher.
Ja, das ist klar. Die Afrikaner sind immer mal ein bisschen laissez-faire. Mit ihrer Grundfitness.
Das finde ich immer.
Dafür explosiv sind sie immer gut.
Also, es sind ja jetzt nicht noch 300 Spiele zu spielen, dann wären vielleicht mal, er braucht noch 2-3 Wochen nicht so schlimm, aber wenn du jetzt irgendwie nur noch, keine Ahnung, an 15 Spiele hast oder so, dann macht das schon was aus. Also, dann würde ich schon ganz gerne Spieler haben, die ab jetzt zur Verfügung stehen.
Wir haben auf jeden Fall in dieser Wintertransferperiode oder jetzt in diesem Winterfenster haben wir 8 Spieler abgegeben und haben 4 Spieler neu dazu bekommen, beziehungsweise mit Otto Stonge einen weiteren sind dann 5 Spieler. Also man hat auf jeden Fall welche von der Payroll runterbekommen, was auch das Ziel war. Katterbach, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der sollte zu Braunschweig abgegeben werden. Das stand wohl im Gespräch, da hatte HSV wohl aber einen Riegel vorgeschoben, weil man gesagt hat, vielleicht wird der Junge doch nochmal wichtig und wir brauchen ihn als Backup, als linken Verteidiger.
Ja, also linker Verteidiger finde ich jetzt nach dem Bayern-Spiel eigentlich schon wieder obsolet, weil da hast du Mikkel Bronzi hat links so gut gespielt, da kann Muheim auf jeden Fall ein Backup geben und ja, also, I don't know. Aber vielleicht ist es nicht zustande gekommen, vielleicht haben sie auch, so wie es so geschrieben wird, zurückgezogen. Ist jetzt auch So what?
58 Minuten haben wir jetzt hier schon auf dem Wecker. Pia, das nächste Spiel steht an.
Gegner-Challenge. 21. Spieltag, bei uns eigentlich erst 20. weil uns fehlt ja noch einer, aber 21. Spieltag gegen FC Heidenheim. 7.2. 15.30 Uhr in Heim in der Void Arena. Oder wie nennen
viel,
die?
Wie viel Uhr?
15.30 Uhr. Ich habe 17.30 Uhr gesagt, ne? 15.30
Uhr. Keine Ahnung.
Ja. In Heidenheim, in der Void Arena, da passen 15.000 Leute rein, normalerweise bringen wir die ja alleine mit, aber diesmal wohl nicht möglich. Heidenheim aktuell Tabellenschlusslicht mit 13 Punkten nach 20 Spieltagen, Tordifferenz von minus 26, das ist wirklich doll, muss man sagen. Die haben noch nie zu Null gespielt, also gute Zeichen für uns.
Ist die schlechteste Heimmannschaft, ne?
Ja, ist die schlechteste Heimmannschaft.
Wir die schlechteste Auswärtsmannschaft. Das kann ja was werden.
Das 0-0. Kann wirklich was werden. Ja. Ich sage aber, unser erster Auswärtssieg steht direkt bevor. Wir können uns freuen am Wochenende. Capaldo ist leider gelb gesperrt, was natürlich ärgerlich ist, weil er schon ein sehr wichtiger Mann, finde ich, ist bei uns. Aber vielleicht haben wir ja zwei neue schon auf dem Feld, wer weiß. Heidenheim hat insgesamt 17 Saisontreffer bislang erzielt. Der geringste Wert der Liga, haben wir bereits gesagt, 44% Ballbesitz. Nur Union Berlin hat prozentual weniger. Und sie haben auch die wenigsten gewonnenen Zweikämpfe der Liga. Gestern Abend haben sie noch gegen den BVB gespielt. Es war ein wildes Spiel. Sie sind tatsächlich auch zwischendurch mal in Führung gegangen. Machen ihre Sache tatsächlich gar nicht so schlecht, wie man jetzt mit diesen ganzen Bilanzen denken würde. Aber haben halt das gleiche Problem wie sehr, sehr viele Mannschaften da unten. Chancenverwertung ist einfach katastrophal. Da fehlt immer das gewisse Quäntchen nach vorne. Aber auch die haben ein paar Winterzugänge. Da gibt es einmal Dingschi, die Nummer 8 rechts außen, gerade von Freiburg ausgeliehen.
Der hat, auch bei uns im Gespräch war.
Ja, hat in Freiburg wohl nicht gut gespielt, aber war schon mal bei Heidenheim und hat da ordentlich performt. Deswegen freut man sich sehr darüber, dass er zurückgekommen ist.
Ist übrigens Bremer.
Ja, dann wollen wir ihn nicht. Genau, dann gibt's noch Stergiu mit der Nummer 25, rechter Verteidiger Laie aus Stuttgart. Und was ich auch ganz funny finde, Christian Conte, der ist gerade noch verletzt, aber sein Bruder Sirlot Conte spielt auch schon bei Heidenheim. Und die beiden Jungs haben, soweit ich weiß, Pauli-Vergangenheit, also sind aber Hamburger Jungs. Genau. Und ansonsten muss man, also wer solide spielt auf jeden Fall, ist Ibrahimovic mit der Nummer 22 im offensiven Mittelfeld. Liegt
schon im Namen, ja.
Die meisten Tore der Saison mit 5 Saisontoren hat die Nummer 9 Stefan Schimmer und Julian Niehus mit der Nummer 16 defensives Mittelfeld hat auch schon 3 Saisontore. Genau, Frank Schmidt nach wie vor Trainer, ob sich das jemals nochmal ändern wird, wir wissen es nicht.
Der nochmal in Schieflage gerät, ja, wer weiß.
Wer weiß. Und wie ist es, die Ostalb oder wie wird das Stadion genannt? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden
Fall. Weiß noch nicht, ich war tatsächlich noch nie da.
Ich bin vorgestern.
Bleibt doch so, oder?
Nee, ist noch in Planung. Also, ich habe ein Ticket, ich weiß nur noch nicht, wie ich hinkomme. Das ist noch mein größtes.
Ich bin vorletzte Woche auf dem Rückweg vom Skiurlaub genau an Heidenheim vorbeigedüst, als sie in den Minuten, in denen sie 3 Tore innerhalb von, ich glaube, 8 Minuten von RB Leipzig eingeschenkt bekommen haben. Insofern habe ich ein bisschen Magic dagelassen und hoffe, dass die wirkt am Wochenende.
Ja, ich Heidenheim bin, ist doch, es ist Stuttgart, Nürnberg, München.
Ja. Ist ganz schlimm da, Heidenheim, ganz schlimm.
Ja, ist irgendwie blöd zu erreichen. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich bis München fliege und dann mit dem Mietwagen rüber.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Das ist aber auch echt noch 2,5 Stunden.
Ja, 2 Stunden bis, 2 Stunden bis unterwegs sind nochmal so 170 Kilometer. Ja. Stuttgart ist halt die Verbindung, es ist alles irgendwie, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch am Überlegen.
Aber Karte hast du?
Karte habe ich, ja. Okay.
Eine von den 15.000.
Einer von den 15.000 hatte ich Glück.
Was tippst du denn, Mochel?
Ich tippe auf ein 1-3.
Du hast meinen Tipp eben schon verraten. Ich tippe 0-0.
Ja, tatsächlich?
Boah, nicht schon vierte, wieder.
Ich finde uns auswärts, find uns auswärts schwach und sehe uns offensiv nicht stark, deswegen 0, aber Heidenheim macht auch 0. 0-0. Ja, nee.
0-1, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass da viel fällt.
Also ich glaube, Heidenheim kann nicht zu 0 spielen. Ich glaube, wir haben jetzt richtig Oberwasser getankt mit diesem Bayern 2-2, mit dem Bayern-Punktgewinn. Und deswegen glaube ich 1-3.
2,45 ist die Quote auf den Sieg. Also kannst
das
du schon
Geld liegt quasi auf der Straße.
Das liegt auf der Straße. Wir sind Favorit. Heidenheim 2,75. Also musste. Tipico weiß natürlich vielleicht auch um unsere Auswärtsschwäche, aber der erste Sieg jetzt auswärts.
Wo, wenn nicht bei Heidenheim, oder? Ja, definitiv. Das haben wir ja auch schon gewonnen diese Saison.
Das sind die Spiele,
wo... Das will ich noch sagen. Das war unser erster Heimsieg diese Saison und jetzt wird es unser erster Auswärtssieg diese Saison.
So wäre die Story.
Musst du fast ein Zaun draufsetzen eigentlich, wenn ich das so drüber nachdenke.
Und eigentlich haben wir auswärts, DFB-Pokal zählt auch, also auswärts haben wir schon gewonnen.
In diesem Sinne?
Nur der HSV.
Nur der HSV.